Die nächste Währung ist Echtheit. Und Echtheit führt zu Vertrauen. Vertrauen ist der Mechanismus. Wenn ich Echtheit erlebe, dann kann ich dort auch entsprechend vertrauen und so weiter. Und in einer Zeit, in der alles gefälscht ist und sein wird und noch viel massiver sein wird, zählt Echtheit.
Ein ganz normaler Money Monday. Ein ganz normaler Montag im Jahr 2036. 10 Jahre in der Zukunft. Du wachst auf und ja, KI hat schon für dich gerechnet, organisiert und sogar für dich entschieden. Du musst gar nichts mehr machen. Das heißt, vielleicht haben wir super viel Zeit oder uns quält die Frage, warte mal, wer bezahlt mich denn jetzt eigentlich, wenn KI meinen Job viel besser macht, als ich ihn jemals machen könnte? Für die letzte Folge unserer KI- und Geld-Themenreihe wollte ich unbedingt mit Nahed Hatterhead sprechen und der Frage auf den Grund gehen, wie wollen wir in Zukunft leben? Nahed Hatterhead ist Gründer von KI Trainings und ihr kennt ihn auch schon aus unseren Folgen von 2023. 3,5 Jahre ist das her. Schön, dass du wieder bei uns bist, Nahed.
Servus, hallo, ich freue mich auch sehr.
Ja, schön, dich wiederzusehen.
So, du bist jetzt an diesem Montagmorgen aufgewacht, Nahed, in 10 Jahren, 2036. Wie sieht er so aus, der Tag? Ist der besser als heute?
Also ich hoffe, ich erlebe ihn. Das ist einmal das Erste, was ich dazu sagen möchte, weil es ist eine sehr, sehr spannende Zeit und er wird komplett anders ablaufen. Also meiner Meinung nach, glaube ich, werden wir in circa 10 Jahren herum alle persönliche Agenten haben. Das Internet wird stark agentenbasiert funktionieren. Das heißt, ich habe einen persönlichen Begleiter oder eine persönliche Begleitung in meinem Unternehmen. Wir nennen das einfach den persönlichen Agenten. Der kennt mich, weiß, wie ich arbeite, was ich tun würde. Und das Tolle daran ist, er nimmt mir sehr, sehr viel Arbeit ab. Er steigert meine Produktivität. Das heißt, ich muss meine E-Mails nicht mehr lesen, sondern die werden gelesen, sie werden mir vorgelegt, die wichtigen. Wir treffen gemeinsam Entscheidungen. Es werden dann die entsprechenden Aufgaben getriggert. Und ich habe also einen Begleiter, den ich mit natürlicher Sprache als Sparringpartner für meine Arbeit benutzen kann, sozusagen. Und der mir also gewisse Dinge in meiner Arbeit also entsprechend vorkaut. Das Wichtige dabei ist, und das ist die große Frage, natürlich glaube ich auch, dass wir dann entsprechend mehr Zeit haben werden, wie uns das ja in den letzten 25 Jahren alle Technologieschritte versprochen haben. Ich glaube nicht daran, dass wir mehr Zeit haben, aber ich glaube daran, dass wir in der Zeit, in der wir arbeiten, wesentlich mehr weiterbekommen durch diese Sparring Agents, die uns also hier produktiver machen, aber nicht unbedingt mehr Zeit liefern. Wenn wir mehr Zeit brauchen, dann wäre das ein echter Arbeitskulturwandel. Und dann müsste die Gesellschaft auch dahin gedrillt werden, dass man sagt, also wir Menschen arbeiten weniger, dann braucht es aber auch andere Systeme dahinter. Also das glaube ich eher nicht, dass wir also alle mega viel Freizeit haben werden, weil eines kann die KI natürlich nicht ersetzen, uns Menschen und unsere Urteilskraft. Und die brauchen wir bei all diesen Systemen, die uns Dinge vorkauen, auch ohne KI schon und jetzt mit KI erst recht. Also so würde ich das beantworten.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, technologischen Fortschritt gab es schon. Vor 25 Jahren kam das Internet, auch da gab es schon mal einen Sprung. Jetzt muss man gegebenenfalls weniger Bücher lesen oder kaufen oder erstmal irgendwo hingehen, weil man sie dann im Internet finden konnte. Kannst du uns mal so ein bisschen auf die Reise mitnehmen? Was meinst du genau damit? Weil jetzt sagen ja schon viele, na gut, dann muss ich weniger arbeiten, dann habe ich mehr Zeit. Also was meinst du damit? Wir haben wahrscheinlich gar nicht mehr Zeit. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also,
ich drehe den Spieß einfach um. Wir haben heute zu viel Arbeit für unsere Arbeitszeit. Das heißt, wir leben in einer Burnout-Gesellschaft. Das heißt, alle diese Technologie- und Digitalisierungsschritte haben uns zwar immer versprochen, Zeit einzusparen, aber in Wirklichkeit machen wir auch wesentlich mehr als früher. Aber unsere Aufgaben, die wir pro Tag erledigen, belasten uns heute. Ja. Und das meine ich, dass diese Belastung, also diese Burnout-Generation sozusagen entlastet wird, weil viele Arbeiten einfach automatisiert und autonom erledigt werden können. Ja, das bedeutet, ich gebe ein Beispiel, ich habe gerade vorhin ein Angebot geschrieben. Hätte ich für dieses Angebot üblicherweise 4 Stunden gebraucht, habe ich es heute mit einem Agent erstellt. Ich habe also einen eigenen Angebots-Agent entwickelt für mich, ja, der mir in 30 bis 60 Minuten in einem Sparring dann das entsprechende Angebot liefert. Und ich könnte in diesen 4 Stunden einfach zum Beispiel jetzt 4 Angebote durchbekommen, wo ich früher nur eines durchbekommen habe. Ja, und das entlastet mich natürlich, weil früher war es so, ich habe die Angebote, ich müsste die relativ schnell schicken. Und aufgrund der vielen Angebote, die ich schreiben musste, haben auch Kunden einfach entsprechend warten müssen. Das hat dazu geführt, dass ich abends vielleicht mal ein Angebot geschrieben habe und einfach überlastet war. Und daran glaube ich schon, dass diese Technologien uns einfach entsprechend entlasten, aber auf einer anderen Ebene einfach. So würde ich es ausdrücken.
Du hast damals vor 3,5 Jahren uns gesagt, du kannst mich da korrigieren, wenn ich es falsch abgespeichert habe, aber sowas wie, eigentlich brauchen wir KI, weil wir in dieser Burnout-Gesellschaft leben. Also so, wir sind total überfordert und KI könnte uns da helfen. Das ist quasi der notwendige Schritt.
Genau.
So, das heißt, wir brauchen KI für das bessere Leben. Es gibt, also, ne, weil so viele Leute haben Angst davor, da wollen sich gar nicht damit beschäftigen oder sagen, das ist alles schlecht für uns Menschen. Du sagst das Gegenteil oder habe ich das falsch verstanden?
Ich sage definitiv das Gegenteil, weil die KI hat mich, und ich mache es jetzt doch schon sehr, sehr lange, eigentlich nur bereichert. Ja? Also das bedeutet, dass ich die KI benutzen kann, um nicht meine Intelligenz zu ersetzen, weil die ist nicht ersetzbar. Eine KI ist eine algorithmische Intelligenz, ich habe eine biologische Intelligenz und in meiner biologischen Intelligenz ist auch Bewusstsein. Das fehlt ja der künstlichen Intelligenz. Das heißt, sie braucht mich als Menschen für diese Parts, die sie nicht abdecken kann, wie Emotion, Empathie und all diese Themen, die wir also tagtäglich brauchen und auch unsere Urteilskraft, ja, weil KI ja auch natürlich entsprechend Fehlberechnungen macht. Ja, aber de facto ist es tatsächlich so, dass KI die Lösung für eine Burnout-Gesellschaft sein kann, nämlich wenn wir viel Arbeit haben, sie und unseren 8 Stunden täglich nicht mehr abarbeiten können, dann werden wir eine Technologie brauchen, die uns hilft, produktiver und schneller Arbeitsschritte zu übernehmen. Ja, zum Beispiel, wenn ich heute 80 Mails bekomme, davon sind 70 uninteressant und 10 interessant, würde mir die KI nur die 10 quasi aufs Tableau bringen. Und ich werde dann einfach entsprechend effizienter, anstatt dass ich 80 E-Mails abarbeite, geburnt bin, weil es so viele sind und da klassifizieren muss, was ist jetzt wirklich interessant und was ist nicht interessant für mich. Und deswegen ist die logische Antwort, um weniger Zeit zu benötigen, in der Zeit, wo wir eh schon zu viel Arbeit haben, wird KI uns viel Arbeit abnehmen, damit wir in unserer normalen Arbeitszeit eigentlich unser Pensum besser schaffen, so würde ich es formulieren.
Jetzt habe ich mir gerade die Frage gestellt, wo du gesagt hast, dann könnte ich in der gleichen Zeit 4 Angebote rausschicken. Wo ist da eigentlich das Limit aus deiner Sicht? Weil irgendwo muss ja die Nachfrage auch herkommen. Jetzt kann natürlich jeder irgendwelche Agenten nutzen und jeder wird produktiver, das verstehe ich schon. Aber ist es aus deiner Sicht irgendwo endlich, wo man einfach sagt, naja, ich kann jetzt nicht einfach in der gleichen Zeit das Vierfache machen, sondern ich kann einfach nicht mehr machen und habe deswegen mehr private Zeit. Und dann können wir gleich nochmal die Frage stellen, was das gesellschaftlich überhaupt bedeuten würde.
Ja, also es gibt schon mehrere Modelle, die man weiterdenken kann. Ein Modell wäre, die KI nimmt mir so viel Arbeit ab, dass ich vielleicht weniger oder gar nicht mehr arbeiten müsste. Also das wäre immer das eine Extrem sozusagen. Ja. Dann wäre die Antwort drauf, wenn das in diese Richtung gehen würde, was ich jetzt persönlich so nicht glaube, aber wenn das in die Richtung gehen würde, dann brauchen wir ein anderes System dahinter. Das ist auch das, wo wir alle immer sagen, vielleicht ein bedingungsloses Grundeinkommen und solche Themen. Auch wenn diese Themen stark polarisieren am Markt, die einen glauben überhaupt nicht dran, die anderen beschwören, dass das kommen wird. Ja. Aber es braucht auf jeden Fall dann ein anderes System, weil wir Lohnsteuer bezahlen, weil viele Firmen oder viele Menschen oder das System eben auch ganz stark von menschlicher Arbeit abhängig ist. Und wenn menschliche Arbeit verschwinden würde oder ganz massiv dezimiert werden würde, dann ist die klare Antwort, dann brauchen wir auch ein anderes System dahinter. Das wäre also die große Systemveränderung.
Und das die andere, KI-Lohnsteuer quasi.
Zum Beispiel, es wäre nicht KI-Lohnsteuer, sondern es wäre zum Beispiel die KI-Steuer. Oder auch Lohnsteuer, wenn du es so benennen willst.
Ja, das ist ja auch
Ordnung, genau. Aber es wäre so, dass wenn ich Arbeiten mit KI erledige, dass pro Stunde KI-Arbeit einfach eine Steuer zu entrichten wäre. Man nennt das auch Maschinensteuer. Das wurde auch vor KI schon diskutiert. Das ist überhaupt kein neues Thema. Und wir sind das erste Mal so weit, dass eben Technologie wirklich massiv die Arbeit verändern wird. Aber das ist auch nichts Neues, Ingo, weil auch das Internet hat nicht nur dazu geführt, dass wir Homepages bauen, sondern ein komplettes Ökosystem haben, auf dem die ganze Welt basiert und große Logistikunternehmen, ähnlich wie Amazon oder sonstige, hier wirklich neues Ökosystem-Business bauen. Und das Gleiche findet auch mit KI statt. Also wenn wir heute über ChatGPT oder Copilot oder Agenten sprechen, dann ist das nur the very beginning für ein Ökosystem, das komplett anders funktionieren wird und viele Arbeitsplätze auch schaffen wird. Und das ist die andere Seite wiederum. Ich glaube nicht, dass Arbeit verschwinden wird. Ich glaube, dass sie sich quasi transformieren wird auf eine andere Ebene, in ein neues Ökosystem, wo viele Jobs entstehen, wo du, Ingo und Lena, wir heute noch gar nicht wissen und ich auch nicht, wie diese Jobs überhaupt ausschauen könnten. Weil wir uns das vielleicht noch gar nicht vorstellen können, wie beim Internet-Ökosystem. Da haben alle gesagt, jetzt machen wir eine Homepage, dann ist das Internet erledigt. Und ein paar Firmen haben verstanden, dass das ein Ökosystem ist. Diese Firmen heißen heute Google, Amazon, Apple und Co. Und ähnlich ist es also hier zu sehen. Das heißt, um auf die Frage zurückzubekommen, das eine Modell wäre Systemveränderung, die KI befreit uns vor Arbeit und so weiter. Das andere System wäre, wir haben ein neues Ökosystem, die Arbeit wird anders sein, der Mensch wird ein wichtiger Faktum sein. Und in diesem neuen Ökosystem werden wir produktiver sein, aber es wird die Wulst der Arbeit nicht verschwinden, sondern vielleicht sogar mehr werden, aber wir können sie schneller und rascher mit KI einfach entsprechend abarbeiten. Das ist das zweite Beispiel. Ich glaube an dieses zweite Beispiel oder an dieses zweite Modell. Also ich glaube nicht, dass Arbeit verschwinden wird für Menschen. Das glaube ich nicht.
Und der Mensch ist und bleibt so wichtig, weil, das hast du gesagt heute, wir die Fähigkeit der Urteilskraft haben. So, wenn ich jetzt Texte mit Claude oder ChatGPT verfeinere, dann weiß ich ganz genau, worauf ich hinaus will, weil ich sehr lange Texte geschrieben habe, Texte redigiert habe. Wie ist es denn, wenn man jetzt geboren wird und nie lernt, einen eigenen Text zu schreiben, weil das immer die KI macht? Wie soll man denn dann Urteilskraft lernen? Oder anders gefragt, um ein bisschen größer zu werden, so, wenn man seine Urteilskraft erlernen möchte oder verbessern möchte, was würdest du raten? Was kann man da tun?
Ja, also das ist das typische Henne-Ei-Problem, was wir hier haben, das sich ja auch in der Natur nicht beantworten lässt. Aber man kann eine Antwort versuchen herauszufinden. Um urteilsfähig zu sein als Mensch, brauche ich eine Kompetenz und Vorwissen. Und ich bin ganz fest der Meinung, dass wir, und diese Fiktion darf auf keinen Fall passieren, dass eine Maschine eine Antwort gibt und wir nehmen das für bare Münze. Das heißt, ich müsste eigentlich keine Kompetenz mehr haben als Mensch, der davor sitzt. Wir müssen sie aber haben, weil KI natürlich Fehlberechnungen macht und generisch ist, ja, aber die Lena einzigartig ist auf diesem Planeten. Und deine Art zu schreiben, zu sprechen, zu formulieren, ist etwas Einzigartiges, das man durchaus mit einer KI simulieren kann. Ich habe also einen KI-Nahhead bei mir, der schreibt mir meine LinkedIn-Texte. Aufgrund aller meiner Publikationen, die ich ihm gefüttert habe, schreibt das in meinen Worten. Aber er kennt meine Detailkompetenz nicht. Das heißt, diese Texte werden von mir dann noch einmal gelesen und hin und wieder steht ein Blödsinn drinnen, das nicht einmal meine Meinung ist. Dann korrigiere ich diesen Text, ja, und passe ihn an die Realität an. Das heißt, die KI liefert mir einen Text, der im Schreibstil vom Nahed wäre, erkennt aber die Realität nicht, die kenne ich und das ist meine Urteilsfähigkeit. Die brauchen wir bei den Menschen, die davor sitzen. Das heißt, wir brauchen eigentlich nicht nur Frage-Antwort-Maschine, sondern, und das benutze ich so zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, natürlich könnte ich eine Frage stellen, eine Antwort nehmen und die dumm als bare Münze hernehmen. Ja. Viel besser wäre es aber, wenn ich in ein Sparring-Gespräch komme, wenn ich ihm etwas frage und ihm dann zum Schluss zum Beispiel sage, bitte stelle mir auch die richtigen Fragen, um unser Ziel zu erreichen. Ich hätte gern das und das. Und dann geht ein Sparring-Gespräch los. Das heißt, die Kunst ist weg vom Prompten hin zu Sparring-Gesprächen. Und der letzte Punkt, den ich vielleicht noch beantworten will, werden wir alle dümmer? Das glaube ich nicht. Das betrifft nur die Menschen, die tatsächlich das Ding nur als Fragen-Antworten-Maschinen verwenden. Und das Problem ist nicht neu. Wenn wir hergegangen sind und sagen, wenn ich in Google etwas eingebe und die Antwort von Google als bare Münze hernehme, wäre das ja auch in Wirklichkeit blöd oder dumm, sage ich einmal, sondern man muss schon kritisch hinterfragen. Aber das Hauptproblem, was wir natürlich haben, wenn jemand, das war auch konkret eine Frage noch, das als zweites, wenn ein junger Mensch jetzt zum Beispiel als Developer anfangen würde, aber Cloud Code besser developt als jeder Mensch, wie lernt er dann dieses Wissen zu developen? Das heißt, er würde in der Schule einmal die Grundlagen des Programmierens lernen, würde aber nicht mehr programmieren, weil das macht eine KI, aber diese Grundlage müsste er lernen. Er kommt dann zu einem Senior-Berater, der KI als Junior-Coder benutzt und lernt, wie ein Senior-Berater Cloud Code als Junior-Coder quasi verwendet, ja, und geht dann Richtung Senior. Das heißt, er kriegt schon eine neue Kompetenz, die kann man ihm auch lernen. Aber ganz offen, einen Source-Code zu schreiben, diese Kompetenz, auf die wir da sich nicht mehr spezialisieren müssen. Das muss er nur verstehen, theoretisch sozusagen. Ja. So würde ich es formulieren.
Jetzt hast du ja schon so ein paar Dinge beschrieben, worauf man achten muss. Woran würden wir denn merken, jeder Einzelne, aber auch vielleicht die Gesellschaft an sich, dass man bei KI dann falsch abgebogen ist in der Zukunft? Ja, sie kann technisch unglaublich viel, aber man sagt dann trotzdem, du sagst dann trotzdem, nee, so würde ich dann nicht leben wollen. Jetzt mal fernab von Terminator und alle werden eliminiert.
Also ich liebe meine Arbeit. Wenn KI meine Arbeit wegnehmen würde, wäre ich sauer. Das heißt, wenn meine Arbeit sich verlagert, das wird so sein, ja, werde ich sie trotzdem mit Leidenschaft noch machen. Das heißt, eine Utopie, die ich als nicht gut empfinden würde, ist, wenn ich keinen Job mehr hätte. Weil mit dem erfülle ich mich in irgendeiner Form, zumindest auch in unserem System, in unserem Leistungssystem, wurde ich ja auch ein bisschen leistungsabhängig gemacht, wie wir alle. Wir arbeiten ja für Geld auch und damit wir also überleben und so weiter. Aber ich glaube, dass wenn wir falsch abgebogen sind, wäre Folgendes: KI übernimmt die Welt, KI übernimmt die Arbeitsplätze, KI übernimmt, gut zuhören, Entscheidungen und Urteilsfähigkeit in einer Welt, in der sie gar nicht real lebt. Denn die KI, und jetzt kommt es, ist nur eine algorithmische Intelligenz. Da fehlt es an Realität. Die kann nicht riechen. Die hat keine Emotion. Können sie perfekt simulieren, aber sie fühlen das nicht. Ja, und deswegen gibt es ganz viele Jobs, ja, zum Beispiel in der Pflege oder sowas, wo es um Patientennähe geht, ja, wo ich der Meinung bin, dass KI sehr viel verloren hat. Zum Beispiel könnte in der Pflege die KI, die komplette KI, Patientendokumentation übernehmen, die dann der Pfleger überprüft. Er muss es nicht mehr in die Maschine eingeben, verliert viel Zeit.
Sondern Robotik als Hilfe dann natürlich, ne, als
Weiterentwicklung. Genau. Aber er kriegt effektiv mehr Zeit für das, was er eigentlich leidenschaftlich gern tut. Und das ist Patienten behandeln. Und das ist was Wunderschönes. Das heißt, ich glaube, dass KI uns befreit von den repetitiven, unguten Arbeiten, die wir disturbing-mäßig dazu machen müssen zu unserem eigentlichen Job. Und was übrig bleiben wird, ist die Essenz. Und das ist ganz besonders sichtbar bei der Arbeit mit Menschen im Bildungsbereich, in der Medizin oder auch in der entsprechenden Pflege. Das heißt, es schärft eigentlich die Qualität meiner Arbeit, für die ich leidenschaftlich arbeiten gehe. Und das Disturbing kann ich vermehrt einer KI übergeben. Und das ist doch schon ein schöner Gedanke, wie ich empfinde. Und ich finde, dass wir genau dorthin arbeiten müssten, dass das so kommt und nicht die Utopie kommt, dass man sagt, du hast Terminator erwähnt, aber ich erwähne es jetzt, KI-Kriege ausgeführt werden, KI-Drohnen vollautomatisiert gesteuert werden und so weiter. Das ist jetzt ein Negativ-Extrem-Beispiel im militärischen Einsatz. Ja, also dort würde ich das also mega bedenklich empfinden einfach. Das heißt, es liegt aber an uns Menschen, am Kollektiv, wie wir diese Technologie richtig einsetzen. Und ihr kennt mich ja schon. Mein Job ist es, für den Menschen einzusetzen. Ja, und das bedeutet, wenn ich in der Pflege oder ein Unternehmen berate in der Pflege, dann wäre mein Job, dass die Pflegearbeit eine höhere Qualität bekommt. Und die Arbeiten, die Pfleger oder Pflegerinnen nicht gerne machen, zum Beispiel am PC arbeiten oder so, oder Robotikschichten könnten also gewisse Systeme dann autonom einfach entsprechend übernehmen. So würde ich das sehen.
Also KI schärft die Qualitäten des Menschseins. Ja. Ja, also, dass wir Angst fühlen können, dass wir Liebe spüren können, all das kann KI nicht simulieren. Es könnte so aussehen, aber...
Vorsicht, simulieren kann es perfekt, aber sie spürt es nicht. Das ist der Unterschied. Also ich kann dir heute einen Avatar bauen, der hat ein Gesicht, der spricht mit mir in natürlicher Sprache. Das heißt, das wäre also das User-Interface der Zukunft für ChatGPTs und Co. Ich habe dort ein Gesicht von mir, ein generiertes Gesicht. Es hat eine Personality, die ich ihm geben kann. Er kann mit mir sprechen, er wird eine eigene Stimmlage haben. Er wird mich verstehen, er wird vielleicht auch mal weinen. Aber er weint nicht wirklich. Er simuliert es und gaukelt es uns vor, richtig perfekt, so dass wir dann auch ein Gefühl bekommen. Und das ist ganz wichtig in der nächsten Generation, dass wir digitale Mündigkeit trainieren müssen, vor allem bei unseren Kindern, dass die verstehen, dass ein maschinengesteuerter Avatar keine Gefühle hat, er sie mir nur vorgaukelt gegenüber einem echten Menschen. Und wenn ich mit einem Menschen rede, ist das was anderes, als wenn ich mit einer Maschine spreche. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir da irgendwie erörtern in diesem Interview. Nämlich, dass Kinder und Jugendliche in den nächsten Generationen lernen, wann sie echte Emotionen benutzen und wann sie emotional berührt sind von einer Maschine. Da muss es einen Unterschied geben. Und das ist aber ein kollektives, emotionales Wissen, was wir in unserer Gesellschaft brauchen, was wir heute natürlich nicht haben. Und das ist die große Gefahr von Deepfakes. Denn Deepfakes gehen genau jetzt dort rein, arbeiten mit Emotionen bei alten Leuten, die dann berührt sind und Geld irgendwo hin überweisen. Und wir müssen schauen, dass die zukünftigen alten Leuten, dass denen bewusst ist, dass das alles Maschinen sind und dass man die emotional nicht unbedingt immer ernst nehmen muss.
Ich möchte da weiter drauf eingehen. Also du, das ist ja die Zukunft, die du am Anfang auch uns schon so eröffnet hast. Also wir haben einen Sparringspartner und das ist nicht irgendwie jetzt einfach ein Chatfenster, sondern das ist wirklich... ja, jemand mit Gesicht, mit Stimme, jemand, der einfach immer bei mir ist. Vielleicht denke ich immer, hey, das ist irgendwie wie eine Freundin für mich. Warum brauche ich trotzdem echte Freunde? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn jemand mit mir alle Gefühle besprechen kann, wenn jemand sogar weint, wenn ich was Emotionales erzähle, warum muss ich dann Ingo noch anrufen zum Beispiel, wenn irgendwas ist? Warum kann ich nicht immer mit meinem Sparringspartner der Maschine reden?
Weil der Ingo im echten Leben drinnen ist. Ja, und die Maschine nicht. Das heißt, natürlich wird es Menschen geben, die mit einer Maschine, und das gibt es heute auch schon, es gibt Leute, die mit Puppen zusammenleben in China. Es gibt solche Systeme, dass ich mir einen Menschen buchen kann, um mal gemeinsam essen zu gehen. Aber wenn wir einmal nur neurowissenschaftlich bei unserem Gehirn bleiben, neurowissenschaftlich gesehen, haben wir ein soziales Gehirn. Das heißt, wenn wir keinen echten, realen sozialen Austausch haben, also nicht nur in Worten, sondern in Gefühlen. Der Hund fängt zum Wedeln an, ich freue mich, das ist einfach wirkliche Realität. Dann, wenn wir das nicht bekommen, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, dann werden wir krank. Und deswegen leben wir in einer sehr kranken Gesellschaft, weil das ja schon passiert ist in Bezug auf Social Media und sonstigen Dingen, sind sehr viele Menschen krank geworden. Nicht zuletzt Burnout, psychologisch gesehen, haben sehr viele Menschen ein massives Problem, weil wir ihnen nicht gelernt haben, was das Menschliche im Unterschied zur Maschine ist. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das ins Bildungssystem bringen müssen, digitale Mündigkeit trainieren müssen und so weiter. Das wurde verabsäumt bis dato, aber die Menschheit reagiert auch schon. Social Media erst ab 15 Jahre.
In Frankreich, gerade rausgekommen.
Genau, super finde ich das. Ja. Und wenn wir das jetzt weiterspinnen wollen, ja, also ich habe neulich eine Diskussion gehört, das ist urspannend gewesen, eine österreichische Diskussion, wo es darum gegangen ist, Digitalisierung in die Schulen zu bringen. Es war ein Philosoph dabei, ein sehr bekannter, dessen Meinung war ganz interessant, weil die haben diskutiert, wie wir jetzt KI in den Schulen hineinbekommen, Digitalisierung. Gleichzeitig wurde diskutiert, Digitalisierung als Droge, die digitale Droge, alles sind süchtig abhängig. Und der Philosoph hat dann irgendwann gesagt, na wissen Sie, wenn ich da also so zuhöre, Sie wollen also digitale Drogen noch früher in den Schulen verteilen mittels KI. Ist das der richtige Ansatz? Nein, denn die Antwort wäre, schaffen wir doch ein analoges System in unserer Ausbildung und Bildung, wo die Menschen lernen, mit Menschen zu arbeiten, Emotionen aufzubauen, Gefühle zu entwickeln und schauen, dass die Digitalisierung und KI erst später dazu kommt. Und das ist zum Beispiel mein Ansatz. Weniger Digitalisierung und KI bei Jugendlichen und Schulen. Dafür grundsätzlich das erarbeiten, was das zutiefst Menschliche ist und was den Menschen auszeichnet, diese Fähigkeiten zu stärken, weil die werden wir brauchen in Zukunft. Und wenn die dann Richtung Digitalisierung und KI gehen, sind sie aufgeklärt, nämlich digital mündig und verstehen dann, dass das Gesicht, das digital generierte in Echtzeit, ja auch nur eine Maschine ist. Und um das geht es, glaube ich, diese Essenz quasi in unsere Gesellschaft zu bringen. Und da muss ich ja ganz offen sagen, kritisiere ich die Politik ganz massiv. Also auch jetzt schon, KI müsste stärker reguliert werden. Wir diskutieren über Social Media ab 15 Jahren, aber nicht bei KI. Ja, also da läuft schon sehr viel falsch in unserem politischen System und da muss ich wirklich einen Fingerpoint auf die Politiker machen. Die sollten nicht darüber diskutieren, Latein statt KI wie in Österreich, sondern Latein mit KI, wenn schon. Ja, und dass wir in den ersten Jahren schauen, dass wir digital mündige Kinder haben. Und was wir heute erleben, ich möchte es nur erwähnen, und es macht mich zutiefst traurig, wenn ich mit der U-Bahn fahre, dort eine Mama sehe, eine Junge, die am Handy arbeitet, einen Kinderwagen in der U-Bahn mit hat, eine Handyhalterung am Kinderwagen hat, dort läuft SpongeBob, das Kind versteht das noch nicht einmal, die Mama spricht kein Wort mit dem Kind, beide sind in einer digitalen Welt, in einer nicht realen Welt und haben verlernt, sich zu lieben, sich emotional auszutauschen. Und da läuft schon gravierend was falsch. Gut, dass wir schon ein bisschen dagegen fahren und reagieren. Also die Lösung ist immer bei unseren Kindern für die Zukunft.
Ab wann würdest du denn mit der Zweigleisigkeit aus menschlichem Kontakt und digitalen Kontakt anfangen? Weil, also gefühlt habe ich jetzt auch Verschiedenes gehört, gerade von dir auch. Ich habe den obersten Appell verstanden an der Stelle und habe mir eben die Frage gestellt, weil andererseits dachte ich auch, naja, eigentlich wäre es ja gut, beides zeitnah kennenzulernen. Also den menschlichen Kontakt lerne ich natürlicherweise eher kennen über meine Eltern, über das Großwerden. Ich verstehe, dass man eine gewisse Zeit warten sollte, ähnlich wie mit dem Internet oder mit der digitalen Welt. Aber andererseits denke ich auch, naja, wenn ich zu lange warte, dann kenne ich den Unterschied auch nicht. Und dann hat ja, also wenn ich langsam, um in dem Beispiel zu bleiben, an eine Droge rangeführt werde, ohne sie vielleicht zwangsläufig nehmen zu müssen, sondern erstmal erklärt bekomme, was sie tut und sie direkt im Verhältnis gesetzt erklärt bekomme, komme ich wahrscheinlich weniger in die Abhängigkeit, als wenn ich einen Entzug habe, den ich, also was noch kein Entzug ist, weil ich es noch nicht kenne, aber dann auf einmal in eine Welt reingeschmissen werde. Gerade das in Kombination mit KI. Kannst du da noch mal ein bisschen reingehen, was deine Position da ist? Weil die würde mich sehr interessieren.
Ja, ab welchem Alter kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich da zu wenig belesen bin und auch nicht kompetent genug, weil ich bin kein Pädagoge, ich beschäftige mich natürlich zu wenig damit. Ja. Aber einem einjährigen Kind im Kinderwagen ein Handy hinzuhören, das ist offensichtlich falsch für mich. Ja. Weil genau in dieser Zeit, wo die Kinder so klein, lieb und jung sind, da brauchen sie Körpernähe. Ja, und die werden eigentlich darauf trainiert, dass sie genau diese Synapsen eher nicht ausbilden dann. Ja, das heißt, vielleicht ist es dann mit Schulbeginn, dass man dort Richtung Digitalisierung geht oder in der Oberstufe dann erst Richtung Digitalisierung und KI. Ich kann es nicht 100% genau beantworten. Aber was ich beantworten kann, ist, dass auch ich massiv süchtig bin. Ja, und das hat mir mein Urlaub gezeigt vor 2 Wochen. Ich war in Südtirol auf einer Alm auf 2000 Metern Höhe. Das Erste, was ich festgestellt habe, ich habe keinen Handyempfang dort oder einen sehr, sehr schlechten. Und ich hatte drei Tage ein massives Problem mit mir selber. Also ich wusste nichts mehr mit meiner Zeit anzufangen. Ich habe gemerkt, dass KI auch ganz massiv mein Leben bestimmt, weil ich ja jeden Tag einen Sparringpartner habe. Ich habe auch ADHS, das heißt, das baut Kreativsynapsen bei mir auf, Tausende in einer Stunde oft. Ich komme von Pontius bis Pilatus. Aber was ich dort wieder gelernt habe, und das wäre für viele Erwachsene auch gut, ich musste, wenn ich was zum Essen haben will, Holz hacken gehen und einheizen mit Holz. Wenn ich in der Früh einen Kaffee wollte, musste ich 45 Minuten warten, bis dieser Herd heiß war durch das Holz und hatte dann meinen Kaffee. Okay. Und das Schöne ist, nach diesem Urlaub, ich war so relaxed wie noch nie und das habe ich dann auch reflektiert. Ich werde auch
mit KI.
Genau. Mit der KI dann auch, ja. Aber in Wirklichkeit geht es darum, dass wir auch als Erwachsene uns bewusst werden, wo wir wirklich leben. Wir leben am besten in einer Alm, da gibt es auch Holz, das muss ich hacken, da muss ich einheizen und so weiter. Also und dass uns das einfach bewusster wird. Und ich kann euch sagen, ich rede viel über diese Dinge, aber so richtig bewusst ist es mir in Tirol auf der Alm dann wirklich geworden.
Also das neue Digital Detox ist das neue, ist das ja. KI-Detox.
Ja, für die Gesellschaft, für älteres Personal oder für bestehende Leute würde ich das wirklich empfehlen, vielleicht das Teamwork oder so einmal wirklich ohne Handy. Und wir haben ja in Österreich ein ganz cooles Projekt gehabt, also tausende von Kindern ohne Handys für ein paar Monate mit einer Studie, glaube ich, als Basisstudie. Ich habe das Projekt also mega interessant gefunden. Was machen denn die Jugendlichen, wenn sie dann einmal alle kein Handy haben für einen Monat? Was tun sie denn dann wirklich? Ja? Und diese Fähigkeit zu schärfen, dass man vielleicht auch wieder ein Brettspiel spielt, wo man sich mal ärgern kann, wo man lachen kann gemeinsam und so weiter. Gibt's auch ein sehr gutes Buch von Gerald Hüther, Zurück zum Spielbrett sozusagen. Diese Fähigkeiten, die brauchen wir. Und das wird uns eine KI auch nicht wegnehmen können, weil ich kann euch ganz offen sagen, eine KI lebt nicht in unserer Realität, sie atmet auch nicht die Luft, ja, und so weiter. Ja, also, und was wir schon.
Sie warten auch nicht 45 Minuten auf einen Kaffee. Na, hätte die Jugendlichen haben dann vielleicht ein Brettspiel ausgepackt. Was hast du denn dann gemacht? Ganz konkret, was hast du
außer
Holzhacken und.
Ich habe gelesen und das, was ich am meisten gemacht habe, ist ganz lustig. Ich habe einen mega Ausblick auf einen gegenüberliegenden Berg gehabt und habe Folgendes festgestellt, dass dieser Berg jede Stunde komplett anders aussieht, dass er sich bewegt, dass er lebt, dass er in einer lebendigen Welt lebt, allein die Wolken stundenlang anzuschauen, die Wetterbedingungen, wie schnell einmal Regenwetter kommen kann, wie düster es sein kann, wie es schön ist, wenn die Sonne kommen kann. Ich habe einen jungen Hund, der ist dort aufgegangen, der ist mit Schmetterlingen gelaufen. Es war eigentlich so diese idyllisch schöne Welt und ich bin in meine Ruhe gekommen. Und die beste Burnout-Therapie, das wissen wir ja alle, wenn man das nachgelesen hat, ist am besten im Wald gehen. Und ich kann euch auch klären, warum ich dazu gut runterkomme. Weil, und das habe ich auch vom Gerald Hüther gelernt aus einem Interview heraus, ja, weil wir übertaktet sind. Ja, und die Taktung der Natur, die kannst du dir anschauen. Ich hatte mir ein super Interview gegeben, da hat jemand gesagt, die Welt ist so schnell geworden und so weiter. Und ich kann mich noch erinnern, der Gerald Hüther hat damals gesagt, wir sind im Garten von ihm gesessen in einem Interview, da hat gesagt, naja, aber schneller ist die Welt nicht geworden. Und der sagt, oh ja doch, weil ich bin so überladen. Und da sagt er, ja, aber die Welt ist nicht schneller geworden. Der Baum, den Sie hier sehen, der wächst nicht schneller. Das Einzige, was der Mensch gemacht hat, er hat sich aus dieser Geschwindigkeit herausgetaktet und hat es übergetaktet. Und da befinden wir uns jetzt gerade. Und KI ist jetzt das High-Level der Übertaktung sozusagen. Und das ist, glaube ich, das menschliche Problem. Und jetzt, das Schöne daran ist, das können wir nicht ändern. Wir können die Zeit nicht übertakten. Ja, unser Leben hat eine gewisse Länge. Und ich glaube, das sind schon gute Erkenntnisse, die uns aber, und jetzt wird's lustig, ihr werdet lachen drüber oder euch freuen eher. Das Thema künstliche Intelligenz führt uns zu einem Gespräch in die Tiroler Alm auf 2000 Meter, wo der Nahed mit Holz einheizen musste. Ja, gibt's was Schöneres, dass Technologie uns zeigt, den eigentlichen Wert des Menschen wieder zu positionieren? Und letzter Satz zu dieser Frage oder zu dieser Ausführung. Um das geht's, dass unsere Kinder diese Qualität einer Tiroler Alm kennenlernen und verstehen, dass das das Leben ist.
Das klingt mir jetzt ein bisschen zu kitschig für das Ende, Nahed.
Das ist das Leben. Muss ja nicht das Ende sein, ja. Das muss ja nicht das Ende sein.
Ich frage mich nur so, das ist doch auch, ist es nicht verrückt dann? Das heißt, wir haben dann einmal das Leben ohne KI, ohne Internet und ohne Handyempfang. Und dann haben wir halt das Leben, wo wir alle übertaktet sind, wie du gesagt hast. Aber wir wissen, gucken wir uns einfach den Baum an, dann ist es ja eigentlich gar nicht so. Also das ist so ein bisschen.
Das sagen wir so.
Wie integrierst du das denn? Also wie so kann doch nicht jetzt das Leben sein.
Oder? Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach. Das eine Extrem ist wahrscheinlich nicht das Richtige, auch das andere. Das ist das, was bei dir vielleicht ein bisschen polarisiert, bei dieser Schlusslebenssatz oder so. Ich bin für eine Balance und wir sind in einer Imbalance. Weil die Kinder alle nur in der Digitalisierung sind und wenig draußen. Und ich möchte es so beantworten. die Tiroler Alm ist sicher nicht die richtige Antwort, dass wir nur noch auf Tiroler Alm sind und Holz hacken oder so, weil das wäre ein massiver Schritt zurück. Aber eine Balance zu haben, dass uns dieses Bewusstsein der Natur, der Taktung und so nicht verloren geht in einer Welt, in der wir trotzdem in der Digitalisierung sind. Also die Balance fehlt und die Imbalance führt dazu, dass wir übertaktet und im Burnout sind. Denn wenn die Menschen mehr in der Natur wären und das als Ausgleich sehen würden, dann wäre auch die Digitalisierung leichter verkraftbar und wir wären weniger im Burnout. Und diese Balance zu fühlen und zu spüren, das denke ich, auch wenn es vielleicht zu idyllisch ist oder so, aber also ich würde gerne an ein Bildungs- und Schulsystem arbeiten, wo wir diese Balance wiederfinden können. Ja, das ist also, schön gedacht, aber das wünsche ich mir so.
Also ich Emmy, meiner kleinen Tochter, beibringe, jeden Baum, der zumindest ganz groß ist und schön, wenn wir im Park sind oder im Wald oder so, den umarmen wir immer. Sagen wir, hallo Baum, dann umarmen wir den. Ich frage mich, wie lange sie das durchzieht. Wir müssen immer sehr vielen Bäumen Hallo sagen. Das ist vielleicht so eine Richtung, ne? Ein bisschen.
Voll schön.
Ja. Ich würde gern zum Abschluss noch ein Thema zu Ende führen, was wir angefangen haben. Und zwar hast du von Deepfakes geredet. Und wir sind ja ein Money-Podcast, wir reden ja über Geld. Mhm. Und ich frage mich, ist die zukünftige Währung Vertrauen? Weil wir herausfinden müssen, welchen Gefühlen wir vertrauen, welchen Stimmen wir vertrauen. Würdest du sagen, das ist die nächste Währung oder was ist deine Antwort darauf? Was ist das Geld für morgen?
Die nächste Währung ist für mich nicht Vertrauen, muss ich ganz offen sagen, sondern die nächste Währung ist Echtheit. Und Echtheit führt zu Vertrauen. Ja, also ich würde so beantworten, Vertrauen ist der Mechanismus. Wenn ich Echtheit erlebe, dann kann ich dort auch entsprechend vertrauen und so weiter. Und in einer Zeit, in der alles gefälscht ist und sein wird und noch viel massiver sein wird, zählt Echtheit. Und jetzt wird's interessant. Ich habe eine eigene Keynote genau dafür. Ich habe sie auch neulich bei einem großen Bankenkongress als Closing Keynote gehalten. Was denn für eine Bank die Währung der Zukunft ist? Und wir sind in dieser Keynote, haben wir erörtert, es ist Echtheit. Das heißt, eine Bank muss den Mitarbeiter oder seinen Kunden Echtheit liefern und dadurch entsteht dann Vertrauen zu einer Bank. Und da ist jetzt die Gefahr von Deepfakes, dass das verloren geht durch Deepfakes. Deswegen müssen sich Banken und andere Jobs, die wie Rechtsanwälte, Mediziner und so weiter, die müssen Echtheit verkaufen können. Die Frage geht nicht mehr darum, wie schaut die nächste Banking-App aus, sondern wie schaut die nächste Banking-App aus und wie wissen die Kunden, dass die echt ist. Ja, und über das sich Gedanken zu machen, wie wir in einer Welt, in der alles gefälscht sein wird, Echtheit verkaufen können. Und das ist der große nächste Schritt. Und da geht es dann natürlich ganz stark um Vertrauen. Ja, weil
ich war gar nicht so weit weg. Also.
Na, auf keinen Fall, natürlich nicht. Ja. Aber die Währung ist für mich nicht Vertrauen, sondern Echtheit. Und Vertrauen ist halt die Folgerung. Vertrauen tue ich dann, wenn du echt zu mir bist, wenn ich weiß, dass du mich nicht betrügst, dass du kein Deepfake bist, dass du mir von mir nicht etwas willst, was ich gar nicht will. Das ist für mich dann Vertrauen, aber dazu braucht es eine Grundlage und das ist vielleicht das Fundament, also Echtheit. Ja. Und das brauchen alle Jobs und es wird interessant, weil alles gefaked werden kann. Vom Politikum, von der medizinischen Aussage, von allem, wo wir arbeiten heute. Das heißt, KI und Deepfakes ist etwas sehr, sehr Gefährliches in der Kombination, aber auch nur dann, wo wir wieder zurückkommen auf ein Thema, wenn der Mensch, der davor sitzt, nicht digital mündig ist, nicht urteilsfähig ist und jeden Blödsinn glaubt, den er da sieht. Und die Antwort wäre wieder, dass wir schauen, dass wir Menschen produzieren oder die Gesellschaft helfen dabei, einmal zu hinterfragen, alles, was ich einmal sehe, ist einmal vielleicht gar nicht einmal echt. Ja, also und das ist ja auch nichts Neues. Ich habe jetzt gerade wieder ein Mail von jemandem bekommen, der mir 200.000 Euro überweisen will.
Sehr nett, oder?
Ist urnett, ja. Ich habe es noch nicht angenommen, weil mir bewusst ist, dass das ein Blödsinn ist und wie es vielen von uns auch mittlerweile bewusst ist, wenn ich so eine Mail bekomme, dass das wahrscheinlich eine Fake-Mail ist, ist ja auch nicht wirklich was Neues, aber trotzdem fallen viele Menschen drauf rein. Und das wird mit Deepfakes noch viel schlimmer werden. Ja. Deswegen glaube ich, Lösung wäre Bildungssystem. Das zweite ist die Gesellschaft aufklären. Und die dritte Zielgruppe, und das ist für mich die wichtigste, im Zeitalter Digitalisierung und KI ist alte Menschen abholen. Deswegen freue ich mich auch, vielleicht darf ich das kurz als Werbung hier noch einschalten. Ich arbeite auch für die Vollpension, ein Generationencafé in Wien. Und dort haben wir Veranstaltungen für alte Menschen, um ihnen KI näher zu bringen, dass das eine gute Unterstützung ist. Zum Beispiel kann eine alte Dame dann oder Herr dem Handy sagen, bitte die Schrift gerade größer stellen, er muss das Handy nicht mehr verstehen. Und gleichzeitig klären wir auf über Deepfakes. Ja, und das ist unser Appell, dass wir also auch hier was für älteres Publikum tun, weil die Zukunft ist natürlich bei den Jungen, aber die Zukunft findet jetzt schon statt. Ja. Und der letzte Punkt, den ich halt natürlich immer sehr gerne habe, ist Kunst. Ich bin ja selber kunstschaffend, mir taugt das selber. Ich male sehr viel, ich skizziere sehr viel, ich mache extrem viel Porträts. Und ich bin für Kunstprojekte, die KI aufklären, aber ohne die technische Welt. Denn Kunst macht sehr viel sichtbar, was für viele oder fühlbar, was für viele gar nicht so sichtbar ist. Ja, und das kann man mit Kunst super vermitteln in der Gesellschaft. Also KI-Kunstprojekte zu machen zum Beispiel oder sowas, wäre etwas, was in meiner idyllischen Welt ja sehr schön wäre, wie ich finde.
Danke, Nahed. Ich frage mich jetzt heute in 10 Jahren,
Es ist also noch gut, Lena, dass wir in 10 Jahren den Podcast noch machen, weil es den Money
Ja, genau. Ich frage mich so gerade, wie wird das dann so sein? Mein KI-Assistent, quasi meine Freundin, die mich dann mit Gesicht und der Stimme, die ich ja eh schon kenne, auf den Tag vorbereitet, mir erzählt, was sie alles schon für mich erledigt hat. Da kann ich dann sagen, ruf mal Ingo für mich an, so. Und dann sage ich Ingo sowas wie, keine Ahnung, Money Monday oder so. Irgendwie so ein Stichwort, damit Ingo weiß, ich bin's wirklich. Also, oder was würdest du sagen, was ich nicht verstanden habe, so, und damit schließe ich jetzt wirklich diese Folge, aber wie soll ich denn Ingo wirklich klar machen? Ich bin echt, ich bin die Lena, es ist kein Deepfake, ich rufe dich gerade an, ich will mit dir kurz über etwas reden.
Sehr, sehr schwierige Antwort. Ich bin dafür, dass menschlicher Content oder menschlich geschaffene Inhalte zertifiziert und gekennzeichnet werden und nicht umgekehrt. Also ich bin dafür, dass die Lena ein digitales Zertifikat hat und ein Video in echt produziert. Das ist so ein Echtheitszertifikat nach außen. Der Ingo, in Ingo sein System weiß das und dadurch schlagt er, das ist ein echtes Video. Ja. Also sowas in die Richtung, sehr naiv ausgedrückt, aber das meinte ich, wenn ich mit Banken spreche zum Beispiel, dass man sich um solche Systeme, Ideen kümmern muss, ja. Weil es gehört in irgendeiner Form entsprechend gekennzeichnet. Ja. Und natürlich kann man natürlich alles immer manipulieren. Ja. Das ist nun mal so in unserer Welt. Aber deswegen bin ich eher für Kennzeichnung echter menschlicher Inhalte. Und dazu braucht es Systeme, wo ich jetzt nicht weiß, wie man es jetzt 100% lösen kann oder so. Aber an dem müssen wir als Menschheit arbeiten. Dass wir neben der, oder wenn ich mit Medien spreche oder Medienproduzenten spreche, wir brauchen auch, und das ist ja die Demokratiegefährdung, auf Social Media ist so viel Schrott unterwegs, dass wir manchmal denken, was, der Politiker, den haben sie jetzt gerade abgeführt und so weiter, das war aber Deepfake, sondern dass wir auch, was Medien betrifft, bei uns in Österreich, ORF und so weiter, auch die müssen Echtheit verkaufen können. Das heißt, wenn ich in der digitalen Welt bin und viel Deepfakes habe, brauche ich dann noch offizielle Kommunikationskanäle, wo ich davon ausgehen kann, dass das echt ist. Ja, und du würdest in so einem Kanal an den Ingo dann schreiben.
Hoffentlich. Oder wir haben Passwort, Lena. Rieselschnutz.
Ja, genau.
Rieselschnutz. Einfach eine Wortneuschaffung, die keiner kennen kann.
Genau, aber was sicher praktisch ist, das sage ich sehr vielen Müttern und Vätern auch, wenn die sagen, naja, wie könnte man da, dann machen sie sich doch in der analogen Welt ein Wort aus, so wie du es gesagt hast.
Habe ich gemacht mit meiner Oma.
Super, genau. Und wenn dieses Wort fällt, dann weiß man sofort, woran man ist und dann müsste man in der analogen Welt gleich ein neues Wort
finden. Lena, Rieselschnutz.
Zum Beispiel, ja. Ist aber schlecht, Ingo, weil jetzt wissen wir es.
Ja, das stimmt. Wir machen demnächst analog neu beim Eisessen. Okay.
Das war Nahed Hatterhead. Danke, dass du uns in die Zukunft gebracht hast und auf die Tiroler Alm.
Voll gut.
Nächsten Money Monday. Das war's mit der KI und Geldreihe. Danke, Ingo, auch.
Danke, Nahed. Danke, Lena. Ciao.
Danke, ciao.